Abend bei Radio Enlighten Next, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit unserem neuen Format Radio Enlighten Next Forum. Radio Enlighten Next Forum ist ein Gespräch über die Arbeit von Radio Enlighten Next. Die Arbeit von Enlighten Next, aber auch unserer Organisation Enlighten Next, die wir in unserer postmodernen Kultur darauf ansetzen, wirklich hier auch einen Weg zu finden, Bewusstsein über den Status quo hinaus entwickeln zu können. Und diese Arbeit, die wir hier wirklich als Bewusstseins- und Kulturarbeit verstehen, wollen wir in dieser Sendung ganz bewusst miteinander besprechen, miteinander diskutieren und zu sehen, was heißt denn das überhaupt, aus einem bestimmten kulturellen Umfeld ausbrechen zu wollen. Wir haben das hier in unserem E-Mail so benannt, Ausbruch aus der Kultur. Mit dabei heute sind zwei Mitarbeiter von Enlighten Next, mit deren ich heute gemeinsam über dieses Thema sprechen würde. Die eine Mitarbeiterin ist Marlene Botto. Marlene, bist du am Telefon?
Ja, hallo zusammen.
Hallo Marlene. Und noch mit am Telefon ist Daniela Bomater. Daniela, bist du auch mit hier bei uns?
Ja, hallo Tom, hallo zusammen.
Hallo, schön euch beide zu hören. Wir haben heute auch eine sehr internationale Schaltung. Auch das ist Teil der Kultur und der Arbeit von Radio Night Next. Marlene Potthoff ruft uns aus Frankfurt an. Daniela Bomater aus der Schweiz und ich sitze heute in unserem Zentrum in Fox Hollow in Massachusetts in den USA. Und insofern ist das, was wir machen, auch Teil dessen, was wir unter einem globalen Diskurs vorstellen, dass wir hier wirklich auch zusammenkommen, unabhängig davon, ob wir in lokalen Zusammenhängen gerade zusammen sind, weil was uns wichtig ist und was wir im Radio in Leibniz auch immer wieder probieren, ist hier eine Bewusstseinsdiskussion über unsere Kultur in den verschiedensten, aber eben auch globalen Zusammenhängen gemeinsam zu gestalten. Ich glaube, dass es wirklich spannend ist, sich anzusehen, dass jede Kultur immer ein Gravitationsfeld bildet. Dass wir dort, wo wir sind, dort, wo wir beheimatet sind, immer ein Gravitationsfeld haben, das bestimmt ist durch die gemeinsamen Normen, die gemeinsamen Gewohnheiten, die gemeinsamen Werte, die wir miteinander teilen, was einerseits wirklich etwas sehr, sehr Positives ist, weil Menschen kommen nur dadurch zusammen, entwickeln nur dadurch gemeinsam eine Kultur, indem sie eben in der Lage sind, gemeinsame Werte entwickeln zu können. Und wenn wir hier wieder einen Blick in die Geschichte machen und einfach sehen, wie sich die menschliche Kultur über die Jahrtausende entwickelt hat, dann sehen wir, dass es hier immer wieder die Sprünge gab zwischen verschiedenen Formen menschlicher Kultur. Wir sind durch dieses Thema und durch diese Fragestellung ja schon in verschiedensten Formen durchgegangen, wenn man einfach sieht, dass wir als Menschheit in unseren, wenn wir jetzt mal sagen, 100.000 Jahren Kulturentwicklung hier durch verschiedenste Stufen durchgegangen sind, von einer magisch-mythischen Stufe, von einer traditionellen Stufe, von einer Stufe der Moderne, von einer Stufe der Postmoderne und vielleicht jetzt eben auch eine Stufe, die über diese Postmoderne hinausgeht. Und wenn wir uns ansehen, dass wenn wir zum Beispiel uns in Europa betrachten und unsere Geschichte betrachten und unsere Geschichte einmal auf das Mittelalter fokussieren, dann wissen wir alle, dass wir, wir Europäer, im Mittelalter einen gewissen gemeinsamen kulturellen Kontext hatten. Den nannten wir das christliche Abendland. Sehr geprägt, primär mal durch die katholische Kirche, dann aufgebrochen durch die Reformation, in dem eben nicht nur die katholische Kirche hier unseren kulturellen Zusammenhang gehalten hat, sondern auch die reformierten Kirchen hier einen neuen kulturellen Impuls hineingebracht haben. Das ist ja auch nicht unbedingt friedlich vonstatten gegangen. Gerade hier in Deutschland hat der 30-jährige Krieg, der damals sowas eine Dimension eines Weltkriegs war, ein Weltkrieg, der um den Kampf von mittelalterlichen und frühmodernen Werten, um diese Werte gekämpft worden ist. Und zu sehen, allein an diesem Thema, dass der Übergang von einer kulturellen Verfasstheit, von einem Set von kulturellen Normen, kulturellen Werten zu einem anderen, nicht immer und nicht unbedingt friedlich ist. Und wenn wir die ganze Kultur der Aufklärung und die ganze Kultur der Moderne ansehen, die in einem gewissen Sinn die Blüte der europäischen Kultur ausmacht, dann sehen wir auch hier, dass hier ein Set an Normen sich entfaltet hat, eben aufgeklärtes Bürgertum, Nationalbewusstsein, Eigenständigkeit, Wissenschaftsorientiertheit, Fortschrittsorientiertheit, nur um einige dieser Normen zu nennen, die in sich eine sehr, sehr kräftige kulturelle Basis gebildet haben, die aber ihre eigenen Widersprüche entwickelt haben. Und diese Widersprüche haben letztendlich zur Auswirkung einer Gegenkultur, einer postmodernen Gegenkultur geführt. Und diese postmoderne Gegenkultur, die ihren wirklichen Durchbruch in Europa und in Nordamerika in den 60er Jahren gefunden hat und seitdem sich in den verschiedensten Varianten entwickelt hat, hat sehr viel damit zu tun, eine Kultur von Vielfältigkeit, von Multiperspektivität, auch eine Kultur der Empathie, des Mitgefühls. All das, was Flower Power, Beatles, postmoderne Philosophie, die Kultur der letzten 30, 40 Jahre ausmacht, das ist das kulturelle Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und zu sehen, das ist einerseits ein kulturelles Umfeld, das sich, und wir wissen das ja alle, wirklich in großen Ablösungskämpfen aus dem Modernen heraus entwickelt hat. Man brauchte nur daran denken, was Mai 68 in der europäischen Geschichte bedeutet. Mai 68 war wirklich ein Ausbruch eines neuen Memes, einer neuen kulturellen Idee, einer neuen kulturellen Verfasstheit, die versucht hat, aus dem bis dahin hergebrachten ausbrechen zu wollen. Wie es in Deutschland so schön hieß, den Staub unter den 1000 Jahren, unter den Talaren zu lüften an den Hochschulen, hier wirklich eine neue Energie mit reinzubringen, ein neues Verständnis von Welt, ein neues Verständnis von Menschsein. Und zu sehen, dass wir, so multipolar das auch ist, weil die Postmoderne mehr denn alle anderen kulturellen Verfasstheiten wirklich vieldimensional ist, vielgestaltig ist, doch gemeinsame Werte miteinander teilen und gemeinsame Werte durch gemeinsame Werte gehalten wird und wir einfach in Rechnung stellen müssen, dass wir Teil und Ausdruck dieser Kultur sind. Und Teil und Ausdruck dieser Kultur zu sein, heißt sich dem zugehörig zu fühlen, heißt hier sich beheimatet zu fühlen, heißt sich in dieser Kultur auch zu Hause zu fühlen. Und wenn man allein diese Worte verwendet, beheimatet fühlen, sich zu Hause fühlen, dann merkt man auch, dass das etwas ist, was einem einen gewissen Halt gibt, eine Beständigkeit gibt, eine Sicherheit gibt und dass es durchaus riskant ist, aus dem in was Neues hineingehen zu wollen. Und wie wir in diesen Sendungen auch immer wieder angesprochen haben, ist dieses Wahrnehmen, dass diese Kultur auch an ihre Grenzen stoßt, dass eben die Vielfältigkeit umschlägt in Beliebigkeit, dass die Individualität, die Entwicklung von Individualität und Eigenständigkeit umschlägt in diesen wirklich krassen Narzissmus unserer Zeit, dass wir hier wirklich merken, wir kommen in die Widersprüche unserer Kultur, aber andererseits deswegen noch nicht den Weg finden, über diese Kultur in eine neue Synthese, in etwas Neues, vielleicht Integrales, Evolutionäres hineingehen zu wollen. Die Arbeit, die wir in den Leitnext machen und Daniela und Marlene sind deswegen hier auch mit einfach ins Gespräch eingeladen worden, weil wir das gemeinsam seit Jahren versuchen, einerseits uns zu vergegenwärtigen, auch Teil einer spirituellen Arbeit zu sehen, das zu machen. Wir wollten heute diskutieren, erstens, wie nehmen wir das wahr in seinem kulturellen Setting, hineingeboren zu sein oder zumindest hineinsozialisiert worden zu sein? Und wie nehmen wir die Auseinandersetzung wahr, hier etwas Neues zu suchen? Diese Frage möchte ich gern sowohl an Marlene als auch an Daniela, an euch beide richten. Was ist eure eigene Wahrnehmung, wenn ihr so die letzten Jahre ansieht? Wie merkt man denn eigentlich, dass man in einem bestimmten kulturellen Setting sitzt, dass man hier eine bestimmte Luft atmet, die einem ein Zuhause gibt und wo man merkt, vielleicht muss man aus diesem Zuhause auch ausbrechen und in was Neues hineinkommen. Wie kommt man zu dieser Einsicht? Marlene, Daniela.
Ja, was du sagst, resoniert natürlich völlig mit mir und ich habe mir gerade überlegt, ich glaube, ich weiß nicht wirklich, wie man zu dieser Einsicht kommt, aber ich kann relativ gut beschreiben, was davor war. Sagen wir, diese Stabilität, dieses Sein in dieser Kultur, die relativ gesättigt ist, die von Wohlstand geprägt ist, die eigentlich sehr viel Freiheit lässt, sehr viel Individualität, dadurch aber auch statisch ist, so ein bisschen, du hast vorher so diese Worte wie Heimat und benutzt und ich habe so für mich gedacht, ja, und eben auch statisch einfach da sein und es bewegt sich nicht. Wenn ich das so in ein Bild legen möchte, dann würde ich sagen, es bewegt sich nicht. Und was mich dann wirklich motiviert hat, als ich eigentlich zu Enlightened Next kam, war zu sehen, dass da diese Vision ist, einer Kultur, in der es sich eben wieder bewegt, in der Bewegung Programm ist, in der es darum geht, Bewegung und Entwicklung zu ermutigen, zu ermöglichen und einander dabei auch zu helfen. Das heißt, wirklich genau das Gegenteil von statisch.
Aber lass uns nachfragen, was ist denn statisch dran an unserer postmodernen Kultur, wo wir doch so viele Möglichkeiten haben, auf der verschiedensten Art und Weise Dinge auszuprobieren, uns selbst zu sein, Spiritualität zu entdecken, Mitgefühl zu entdecken, Verbundenheit mit der Natur zu entdecken, unsere psychologischen Innenwelten zu entdecken. Was ist denn statisch dran?
Also, um da vielleicht weiterzugehen, für mich kann ich da sagen, dass ich das schon zunächst total sehr genossen habe, eben auch kommend aus einer eher aus einer katholisch geprägten, konservativen Familie, war das, was du gerade gesagt hast, daraus auszubrechen, war natürlich dann ganz entscheidend, Ende der 70er, Anfang der 80er. Aber dann zu merken, dass trotzdem diese Freiheit, trotzdem gab es immer sozusagen in mir so ein Impuls, der, nachdem ich bestimmte Sachen ausprobiert habe, irgendwie, sage ich mal, immer noch nicht zufrieden war und nicht in zufrieden im Sinne von mehr Geld oder mehr berufliche Selbstverwirklichung oder irgendwie sowas, sondern da war sowas Tieferes, so eine tiefere Unruhe eigentlich. Und ich kann sehr wohl anknüpfen an dieses Gefühl von Zuhause oder von Heimat, gerade weil ich zum Beispiel, weil ich dann nach dem Abitur auch von zu Hause weggezogen bin. Und wenn ich dann in der Stadt, wo ich studiert habe, sozusagen Leute aus meiner Heimatstadt getroffen habe, dann war dieses Gefühl sofort da. Aber das hat nicht wirklich getragen. Und dieser inneren Unruhe, der bin ich eigentlich immer irgendwie weiter gefolgt. Und so bin ich dann irgendwann eben vor gut 7 Jahren etwa, habe ich dann Andrew Cohen kennengelernt und bei Enlightened Next gelandet. Und da habe ich gemerkt, dass genau das, was Daniela auch sagt, da passiert Entwicklung und da geht es weiter. Und da ist nicht mehr dieses Gefühl von so einer Unruhe, sondern da kriegt diese Unruhe im positiven Sinne total viel Nahrung und kann gelebt werden.
Wenn wir das vielleicht versuchen, ein bisschen langsam zu gehen, und anzusehen, wir sind alle in den verschiedensten Art und Weisen von diesem, was wir postmoderne Kultur nennen, geprägt. Und das Heimatgefühl, das ich vorher versucht habe zu beschreiben, war ja weniger das Heimatgefühl im traditionellen Sinn, ja, so zum Beispiel mein österreichisches Heimatgefühl, sondern eher das Heimatgefühl, das sich entwickelt hat mit Menschen, die eine neue Spiritualität leben, Menschen, die eine neue Innerlichkeit leben, Menschen, die psychologisch viel Erfahrung haben, die sehr viel Selbsterfahrungsarbeit gemacht haben. Also dieser Umgang in diesem Milieu, das ein anderes Milieu ist als das moderne Milieu und das sich auch abgegrenzt hat, das sich abgegrenzt hat durch Aktivismus, sei es Anti-AKW, sei es sozial, sei es ökologisch, sei es grün, da ist ja ein Verbundenseinsgefühl und ich denke, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, dass wir das miteinander teilen als ein Milieu, in dem wir zumindest einen Gutteil unseres frühen Erwachsenenlebens sozialisiert worden sind. Das sind unsere Werte geworden, zumindest meine Werte geworden.
Und ja, dem würde ich zustimmen.
Und das war doch drin ja was unheimlich Aufbrechendes, was unheimlich Bewegtes, eben raus aus dem Mief von 1000 Jahren, raus aus dem Mief von der Tradition, aber auch raus aus dem Mief von, ich sag's mal so, Blatt Kapitalismus und sozialer Misere und Wettrüsten zu Nächstenliebe, globaler Brüderlichkeit, Rechte von Schwulen, Frauenrechte, Rechte von Minderheiten, die dritte Welt endlich soll ihre eigene Stimme bekommen. All das war ja ein unheimlich positiver Aufbruch. Haben Sie das auch so erlebt?
Ja, also ich kann für mich sagen, das habe ich genauso erlebt und war auch entsprechend engagiert im ökologischen Bereich, vor allen Dingen aber auch zum Teil im sozialen Bereich und auch habe meinen Beruf sozusagen auch da dann mich da beruflich dann auch entwickelt und das genau, sehr viel gelebt oder lebst zum Teil auch heute noch. Aber das knüpft an dem, was ich vorher gesagt habe, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, dass diese Ideale sozusagen, oder dass es bei vielen in meinem Umfeld dann irgendwann doch so ein Zurückfallen gab auf, was man vielleicht als modern bezeichnen kann, oder in klassische Familie, wenn denn Kinder kamen und so weiter und so fort. Und dass dieses Neue nicht wirklich ausreichend tragfähig war.
Das ist ein interessantes Moment, was du ansprichst, weil das teilweise auch meine Erfahrung trifft, weil das Neue, und jetzt sprechen wir von dem Neuen der Postmoderne, irgendwann war die Erfahrung, dass das Neue sein Momentum verloren hat.
Ganz genau.
Dass es angefangen hat, in seinem eigenen Ding herumzudümpeln.
Um das so
zu formulieren. Und dann haben verschiedene Leute auch verschieden angefangen, damit umzugehen. Manche haben dann einfach was Karrieremäßiges damit gemacht, manche sind in familiäre Dinge zurückgegangen, manche sind auch ganz strikt bei diesem Postmodernen auf eine Art und Weise geblieben, wo man das Gefühl hat, das ist nicht mehr neu, das ist eigentlich das Neue von gestern. In einer gewissen, da kommt nichts wirklich nach. Ein Moment, wo mir das so aufgefallen ist, ist zum Beispiel auch in der Musik, wo ich das Gefühl habe, da ist jetzt wirklich nichts, etwas, was über den Aufbruch der 60er Jahre des Rock'n'Rolls wirklich darüber hinausgeht. Er ist vielleicht ein bisschen aus einer Nebenlinie hereingebracht, aber in vielen, wo es ein Milieu ist, wo man merkt, da war ein Aufbruch, das Milieu ist noch immer da, der Aufbruch nicht mehr.
Ja, genau, und auch dieses Gefühl, dass die großen Worte von Globalisierung und wir müssen uns solidarisieren nicht wirklich getragen haben. Das heißt, dass es irgendwo eigentlich diese Verbrüderung, wie soll ich sagen, nicht tragfähig war, um dann wirklich etwas Globales entstehen zu lassen oder etwas, das für die ganze Welt funktioniert.
Nee, der spricht da auch einen sehr spannenden Aspekt an, der auch so kritischen Beobachtern zu einem gewissen Punkt aufgefallen ist, nämlich dass hier ein großer Anspruch an Solidarität da ist, am globalen Zusammenkommen, dass aber hier wirklich keine wirklichen Lösungen gefunden werden konnten. Dass hier etwas, was als Anspruch da war, auch der Verbrüderung, egal ob das dann teilweise politisch oder teilweise spirituell wahrgenommen worden ist, es fehlte ihm eine gewisse Bodenhaftung. Und interessanterweise, zumindest ist das meine Wahrnehmung, ist die fehlende Bodenhaftung auch aus einer Anti-Haltung heraus entstanden, weil viel der Identität aus einer antimodernen Haltung geprägt war. In dieser antimodernen Haltung aber all das, nämlich diese Tragfähigkeit, wirklich Dinge zu entwickeln, zu organisieren, rational weiterzuführen, was die Kraft der Moderne ist, das eigentlich sehr skeptisch und eher argwöhnisch betrachtet wurde. Aber dieses skeptische und argwöhnische Betrachten der Moderne wurde eigentlich zum Schwächepunkt der eigenen Ideale. Ist das auch deine Wahrnehmung gewesen?
Ja, und ich glaube, dazu kommt noch, dass es eben schlussendlich sehr individualistisch doch war. Also die Worte haben zwar die Gemeinschaft eingeschlossen, aber wenn es zur Aktion gekommen wäre, da ist dieser Aspekt, dass dann doch jeder sich eigentlich selbst der Nächste ist oder war. Und dass dass ich eigentlich vor allem profitieren möchte von was immer dann passiert oder passieren soll, dass das eigentlich im Vordergrund steht und unwahrscheinlich auch im Weg steht, um echte Lösungen zu finden.
Nee, das ist auch ein meines Erachtens ganz interessanter Aspekt, weil einerseits unsere postmoderne Kultur wirklich sehr stark, und das ist auch eine ihrer Schönheiten, geprägt ist von Gedanken der Verbrüderung und Verschwesterung, um es auch wirklich auch dem Zeitgeist gemäß auszudrücken. Und andererseits, dass auf eine Basis fällt, die radikal individualistisch und selbstbezogen ist.
Mhm.
Da ist ein innerer Widerspruch, den ich nie wirklich ganz verstanden habe, aber der mir sehr offensichtlich erscheint, dass einerseits so dieses, wir sind ja alle ein globales Ganzes, aber letztendlich, wenn wir so anschauen in diesen Milieus, in denen wir uns bewegen und bewegt haben, der Selbstbezug ausgeprägter war als in jeder Generation zuvor. Einerseits so dieser Anspruch des Miteinanderseins, aber andererseits alles nur auf mich und meine Befindlichkeit und meine Gefühle und meine psychologisch-therapeutischen, was auch immer beziehend. Und eigentlich ist dieser Individualismus und dieser Selbstbezug, den wir ja auch in Radiosendungen und auch sonst in unserer Arbeit sehr oft eben auch als Narzissmus bezeichnen, das Dominante, was den eigenen Idealen letztendlich das Wasser abgräbt.
Ja, genau. Und da gibt es ja auch sehr praktische Beispiele. Schau zum Beispiel, da können Länder global zum Beispiel CO2-Ziele abmachen und sich da einigen auf ganz große Umweltziele. Und nachher ist der einzelne Mensch da und der ist nicht bereit, seinen eigenen, ich weiß nicht, seine Autofahrerei, seine Fliegerei, seinen Stromverbrauch zu reduzieren. Ich meine, das ist ein äußerer praktischer Ausdruck von dem, was du gerade geschildert hast.
Ja, und das denke ich, das zeigt auch, dass diese Ideale, die aus diesem zunächst einmal dagegen sein, und ich glaube, dass diese Phase des Dagegenseins gegen diesen Fortschrittsglauben der Moderne und so weiter, dass er auch sehr wichtig war, aber dann diese Wende hinzukriegen, sozusagen, wofür ist man denn dann? Und was ist dann, was hat dann eine tiefe Tragfähigkeit? Das ist das, wo ich eigentlich dann letztendlich nur ganz wenig Beispiele kenne. Und die Beispiele, die mir einfallen, die haben dann sehr viel sozusagen wieder mit einer Ausrichtung auf etwas Höheres, auf auf höhere Werte letztendlich zu tun, die über die individuellen Werte, die oft, wie du beschrieben hast, von Gefühlen entschieden werden, dann tragen.
Mhm. Nee, und damit haben wir schon einige meines Erachtens so die, wirklich der Pfeiler von der postmodernen, des postmodernen Selbstverständnisses schon benannt. Da ist einerseits einmal diese Anti-Haltung, die du ansprichst, und die, da würde ich deine Einschätzung total teilen, weil ja auch was sehr, ursprünglich was sehr Wichtiges war. Es war wirklich auch eine Abgrenzung gegenüber diesem naiven Modernismus, einfach zu glauben, alles wird schon besser werden. Und es war auch eine Reaktion auf die Erfahrungen des Modernismus, weil der Modernismus halt mit das, was er im Kapitalismus und was er mit den Weltkriegen und im 20. Jahrhundert produziert hat, wirklich große Katastrophen produziert hat. Und hier zu sagen, Moment mal, so einfach naiv ist es nicht. Diese Anti-Haltung, die hat schon was Produktives gehabt ursprünglich. Nun merke ich in meiner eigenen Sozialisation, weil ich eine Zeit lang hier auch sehr stark politisch das Ganze betrachtet habe, dass diese Anti-Haltung es mir auch verhindert hat, hier positive Ansatzpunkte zu bleiben, weil das Anti eigentlich das Hauptsächliche war. Und viel glaube ich, dieses Element ist etwas, was in vielen so ein postmodernes Milieu durchdringt. Und das andere ist, dass das Politische eben dann man sagt, das Persönliche ist politisch, und das war ja wirklich auch ein großer Aufbruch, zu sagen, hey, das Persönliche ist politisch, das war toll, das war befreiend, aber dann in der ganzen Therapiegesellschaft, die wir miteinander entwickelt haben, und ich denke, es wird wahrscheinlich kaum jemand drin sein, der nicht in irgendeiner Form entweder selber Therapie gemacht hat, Therapiekarriere hinter sich hat, ich habe auf jeden Fall eine Therapiekarriere hinter mir, oder zumindest mit Menschen zu tun hat, die eine solche Therapiekarriere haben und hatten, und dass das einfach Teil des Gesprächs ist, immer wieder sagen in den eigenen Innenwelten und psychologischen Innenwelten die Antworten für alles zu suchen. Und so sehr das einerseits ein Aufbruch ist, ist es andererseits auch eine Beschränkung des Blicks nach innen. Wo die Moderne so den Blick nach außen gehabt hat, ist es ein Blick in dieses psychologische Innen, das letztendlich unser Miteinandersein eigentlich verblendet durch diese Wahrnehmung, wo es eigentlich letztendlich darum geht, wie fühlt sich das gerade für mich jetzt gerade an. Und zu sehen, wie wichtig, auch das ist etwas, was ich aus eigener Erfahrung kenne, wie wichtig dieses, wie fühlt es sich gerade jetzt an, für mich geworden ist, als Kriterium von Wahrheit, dass man dann teilweise sogar viele Werte der Aufklärung hinter sich gelassen hat, einfach weil sie sich gut angefühlt haben und dann wieder bereit war, wirklich auch ganz naive Dinge für plausibel zu halten, nur weil Aufklärung und Rationalität so kalt und nüchtern ist. Und wieder, ich sehe das sogar, es hat schon seinen positiven Anteil dran, aber wenn das zum Alleinigen wird, wird dann einfach etwas Naives, New Ageiges draus. Und was Naives, New Ageiges ist auch oft draus geworden.
Ja, ja, also dem kann ich total zustimmen. Das passt auch zu meiner Sozialisation sozusagen, dass aus diesem gegen etwas sein dann diese Phase kam, der Therapiephase und dass das Innere erforschen wollen. Dann aber wieder an diesen Punkt zu kommen von und jetzt quasi.
Ich finde das spannend, was ihr beide sagt. Ich merke das, ich glaube, es gibt auch noch einen anderen Weg in die Postmoderne, den ich wohl gegangen bin, und der kam ohne das Gegen aus. Oder hat das nicht durchlebt, sagen wir das mal so. Wo ich aber dann geändert bin drin, oder weiß ich, wie ich da hinkam, war eben diese Postmoderne, die sehr gleichmacherisch ist. So dieses, alle haben Recht, alle haben ihre Berechtigung, dass nicht mehr die Wertesysteme nicht mehr wirklich gegeneinander abwägen, sondern diese ganze Toleranzbewegung, dass alles akzeptierbar ist und dadurch nachher auch das eigene Leben einfach leben, wie man es als Individuum eben leben will, sehr, ich glaube wirklich, das ist eine andere Form von Postmoderne, die dann einfach das eigene Ding durchzieht. Sei das Karriere, Familie und dann gar nicht groß links und rechts schaut. Und ich merke, vielleicht gab es wirklich so wie verschiedene so Wege zum gleichen Ziel dieser vollen, vollständigen Postmoderne.
Du hast auch einen guten Ausdruck gebracht, der da so voll und ganz reinpasst, nämlich mein Ding durchziehen.
Ja.
Mhm. Also ist das nicht so fast ein Kristallisationspunkt unseres Individualismus geworden? Hey, ich musste einfach mein Ding machen, mein Ding durchziehen. Und wo das eigentlich als unheimlich befreiend wahrgenommen wird.
Mhm.
Und gleichzeitig oft nicht wahrgenommen wird, wie dieses mein Ding durchziehen impliziert, dass ich mich von allem anderen abschneide.
Genau.
Ja, ja. Dass man dadurch sozusagen auch hinter die Ideale, die man vorher hatte, plötzlich wieder hinter zurückgeht.
Ja.
Oder sich die Ideale selbst bildet. Oder dieses mein Ding durchziehen kann absolut auch heißen, meine Ideale, meine Ethik, mein Weg, der sich gut anfühlt.
Ja.
Der hat ganz verschiedene Ausprägungen, aber ist immer ein Ausdruck ganz, ganz stark individualisieren.
Nee, absolut. Und ich glaube, dass man diese Charakteristika der Postmoderne wirklich noch viel weiter ausarbeiten kann. Und es ist ein spannendes Thema. Wenn man hier einen Schritt weiter geht und dann so die Arbeit ansieht, die wir mit Andrew Cohen hier gemeinsam zu machen versuchen, das sind ein paar, glaube ich, Gemeinsamkeiten, wo man anfängt, so einen Schritt zu setzen. Und das für mich hier einfach sehr attraktiv geworden ist, erst einmal wahrzunehmen, dass dieser spirituelle Aufbruch, das muss man vielleicht noch dazu sagen, dass der spirituelle Aufbruch eigentlich zur Postmoderne schon dazugehört. Ja? Die Neugeburt einer modernen Spiritualität ist Teil unserer postmodernen Gegenwartskultur, aber auf einer radikal individualistischen Basis. Und mein Wiederentdecken der Spiritualität war eigentlich etwas, das vor meiner Begegnung mit Andrew Cohen, vor meiner Arbeit in Enlightened Next sich schon gezeigt hat, aber es war auf diesem psychologisch-individualistischen Hintergrund. Und wo ich diesen Widerspruch gemerkt habe, wo ich einfach mit Menschen zu tun hatte, die hatten so einen spirituellen Anspruch, aber die Art und Weise, wie sie zusammengekommen sind, wie sie gemeinsam in ihrer Subkultur oder Kultur gebildet haben miteinander, war überhaupt keine Reflexion davon. Und das Reden über Spiritualität war sogar auf eine gewisse Weise davon geprägt, dass diese ethische Dimension ausgeklammert wurde. Also Ethik war in dem Sinn etwas, das macht man, wenn man Religion macht, das macht man, wenn man irgendwie so katholisch ist. Aber die moderne Spiritualität, die ist irgendwie ganz zen-mäßig jenseits von Moral, jenseits von Ethik. Und wo ich immer zu einem Punkt gekommen bin, das stimmt was nicht, und nach einer Arbeit gesucht habe, wo diese Ethik, also die tiefe Einsicht in Nichtgetrenntheit, diese tiefe spirituelle Einsicht, die muss was bedeuten in der Art und Weise, wie wir miteinander als Menschen zusammenkommen. Und das ist dann eine ethische Dimension, wo das auf einmal eine Wichtigkeit bekommen hat, die im Widerspruch zu meinen vorhergehenden postmodernen Werten stand.
Ja, das teile ich völlig. Das ist sicher einer der Aspekte, die mich auch unglaublich angezogen haben, als ich Enlightened Next und Andrew Cohen gefunden habe. Weil ich glaube, ich habe nach diesem ethischen Aspekt auch immer gesucht. Ich, war eigentlich immer tief verankert in einer Spiritualität, die aber, und das ist vielleicht auch typisch, wie so hobbymäßig nebenbei auch existierte und nie wirklich im Leben integriert war. Und etwas zu finden, das plötzlich diesen spirituellen Weg eben zusammenführt mit, ja, zusammenführt wird ihm fast nicht gerecht, dass eigentlich da nur ein Leben ist, das gelebt wird, das einfach tief in dieser Spiritualität verankert ist, aber gleichzeitig genauso tief im richtigen Leben, im Berufsleben, in überall verankert ist und sich eben orientiert an einer tiefen Ethik, die Werte zeigt und Werte definiert und wo Werte vor allem gelebt werden im Zusammenleben, das habe ich einfach wirklich nirgends anders gefunden.
Ja, gerade diese Erfahrung sozusagen, dass es nicht mehr diese Separiertheit in mir gibt, sondern dass alles wirklich zusammen betrachtet wird. Das ist was ich auch schon vorher von Zeit zu Zeit immer mal wieder die Erfahrung gemacht habe und was mich eben ganz zutiefst angesprochen hat oder anspricht, diese Erfahrung zu machen, dass es da andere Formen und wie gesagt, die ich auch schon an anderen Stellen erlebt habe, aber sozusagen da die dem Leben und meinen früheren Idealen dann plötzlich, wo ich auch das Gefühl habe, plötzlich passen die früheren Ideale, die ich hatte, die können Ausdruck finden. Es ist nicht mehr diese, ich muss nicht mehr irgendwo in mir resignieren und damit zurechtkommen, dass ich merke, dass es eine Resignation gibt.
Genau. Ich glaube, dieses Wiederanerkennen von ethischen Werten oder von einer ethischen Wertehaltung ist etwas als ein Ausbruch aus einer postmodernen Kulturhaltung ist. Und zu sehen, dass es wirklich ein Konflikt zu vielen unserer Identitäten geworden ist, weil oft wirklich auch ein großes Ding draus gemacht wird, nur nicht moralisch zu sein. In postmodernen Kreisen. Ein anderes Element, was genauso im Gegensatz sich gestellt hat, ist dieses Wiederwertschätzen von Aufgeklärtheit und Rationalität. Also, dass es nicht nur darum geht, das fühlt sich gut an, sondern dass man auch die Anstrengung des Gedankens und die Anstrengung des Überlegens und Denkens machen muss, um Welt zu erfassen. Weil auf einmal offensichtlich wird, ich komme über mich, über meinen Narzissmus nicht hinaus, wenn ich mich nur auf meine Gefühle beziehe.
Genau, und dass es wieder möglich ist, über Dinge nachzudenken und auch Dinge zu hinterfragen und das eigentlich immer wieder aufs Neue. Das finde ich auch so spannend. Einfach dieses Dinge, Situationen betrachten aus der größtmöglichen Perspektive und zu analysieren, was ist, was kann sein, was soll der nächste Schritt sein, was können Lösungen sein und aus dieser Haltung eben dann ich sehe auch das Potenzial, dass dann eben auch Lösungen gefunden werden können.
Ja. Nee, und damit sprichst du noch ein drittes Element an. Nämlich das, was vielleicht in einer gewissen Weise naiv oder zumindest naiv geworden ist in der Moderne, nämlich dieser Fortschrittsglaube. Der Fortschrittsglaube der Moderne besteht ja schlicht und einfach darin, was du gerade gesagt hast, dass man Lösungen findet. Punkt. Mhm. Und die Kritik der Postmoderne und unsere Protestkultur oder wie auch immer der letzten 40 Jahre, 50 Jahre, ist, hey, Moment mal, so einfach ist das nicht. Und wirklich sozusagen den Finger immer auf den wunden Punkt legen, so einfach ist das nicht. Und diesen naiven Fortschrittsglauben einfach einmal zu hinterfragen. Hinterfragen ist auch so ein schönes postmodernes Wort. Und zu sehen, das hat seinen Wert, aber deswegen das Kind nicht mit dem Badewasser auszuschütten und zu sehen, so linear, wie die Moderne es gedacht hat, ist es mit dem Fortschritt nicht. Aber trotzdem wahrzunehmen, da ist ein Riesenentwicklungspotenzial, eine Riesenentwicklungsrealität, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern im ganzen Kosmos da. Und das kann sogar eine spirituelle Dimension annehmen. Und wo wo das zu der Grundlage einer wirklich ganz tiefen, fundierten Positivität dem Leben gegenüber wird. Im Gegensatz zu einer so ein bisschen negativen Haltung, die auch mit manchmal eine spirituelle Färbung hat von das Schönste ist einfach im Nirvana sich aufzulösen. Und diese Grundpositivität, dass das Leben immer auch Lösungen bietet, dass das Leben immer höhere Potenziale verwirklicht, tief auf der kosmischen Ebene, auf der globalen Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene und auch auf der kulturellen und persönlichen Ebene wahrzunehmen und zu leben, ist in einer gewissen Weise ein Wiederaufgreifen eines modernen Impulses, aber auch geläutert und reflektiert durch all die Erkenntnisse der Postmoderne. Aber es ist eben wieder das, was du ansprichst, zu erkennen, es gibt Lösungen und es braucht uns, um diese Lösungen verwirklichen zu können.
Genau, und dann wird Fortschritt eben plötzlich völlig neu definiert, weil der moderne Fortschritt, der hatte viel mit höher, weiter, mehr, vor allem auch mehr Geld zu tun, und in dieser postmodernen Sicht wird Fortschritt plötzlich wieder viel offener. Fortschritt kann dann alles Mögliche heißen, nicht immer nur höher und weiter. Fortschritt kann heißen, umzudenken, völlig anders, neue Denkansätze. Es ist, als ob der Begriff Fortschritt sich wirklich auch weiterentwickelt hat und völlig neue Möglichkeiten offen lässt.
Ja, weil der Begriff Fortschritt, so wie ihn die Moderne gefasst hat, ja radikal äußerlich war. Fortschritt war immer was Äußerliches.
Ja.
Es war die Fortschritt der Gesellschaft, die Fortschritt der Produktionsmittel, die Fortschritt da. Das war die Orientierung, die Fortschritt der Wissenschaft, der Naturbeherrschung, all das. Das ist Moderne. Und da hat die Postmoderne eine tolle Arbeit geleistet, das aufzubrechen. Und zu sehen, Moment mal, ihr lässt hier eine Innendimension aus, die es in der Tradition im Mittelalter ja eigentlich schon gab, die aber von der Moderne ist, mit das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde. All das, was spirituelle Tiefe, Innenleben ausmacht, was die Postmoderne hier einfach neu aufgreift und auch gegen die Moderne setzt. Und jetzt im Wiederaufgreifen dieser Positivität eines Erkennen von Fortschritt und Entwicklung zu sehen, das ist viel weiter, als die Moderne sich gedacht hat. Das umfasst diese ganzen Innenräume, das umfasst auch unsere spirituellen Dimensionen. Und hier wirklich auch eine ganz tolle, ganz meistens aufregende Synthese dessen, was wir in der Postmoderne hier gefunden haben und dessen, was eine der schönsten Seiten der Moderne ist. Und zu sehen, man kann hier in dieser Synthese wirklich in neue Qualitäten gehen.
Und dass ich diese Synthese sozusagen auch wirklich mit anderen zusammen machen kann und mit anderen zusammen sehen, noch ganz neue, daraus noch ganz neue Potenziale entstehen.
Ja.
Was auf der einen Seite eine besondere Offenheit fordert von mir selber, aber eben sozusagen, wenn jeder die einbringt, dann wirklich so viel Neues aus diesem Zusammensein entsteht, wie eigentlich aus einem selber gar nicht entstehen kann.
Ja, da ist auch diese Ironie, dass das, was die Postmoderne hier aufgebrochen hat, ja, nämlich diese rein äußerliche Orientierung der Moderne, primär äußerliche Orientierung der Moderne, eigentlich zu diesem radikalen Subjektivismus geführt hat. Diese Ich-Bezogenheit, die wir angesprochen haben. Aber in dieser Bewegung, gerade dann, wenn es die spirituellen Dimensionen berührt, wir immer auf etwas treffen, was eigentlich meine getrennte Individualität sprengt. Was immer größer ist als meine getrennte Individualität. Und die Postmoderne hatte eigentlich eine ziemliche Schwierigkeit, mit dem umzugehen, weil sie es immer wieder aufs Individuum reduzieren musste. Mhm. Und jetzt auf einmal im Erkennen des Entwicklungszusammenhangs kann man wahrnehmen, dass auch diese Innenseite, die wir hier angefangen haben in der Postmoderne zu entdecken, über das Individuum hinausgeht, dass wir, was wir eigentlich erkennen, die Innenseite eines sich entwickelten Universums ist und dass, wenn wir hier als Menschen zusammenkommen, in einen Entwicklungsimpuls, einen Bewusstseinsimpuls zusammenkommen, der zwar von unserer Individualität getragen wird, aber nicht auf unsere Individualität beschränkt ist, sondern wir merken, dass wir gemeinsam in etwas sind und hier trifft man sich etwas, indem man sich in dieser getrennten Individualität sowohl der Moderne als der Postmoderne eigentlich nicht treffen konnte, weil diese transindividuelle Seite nicht anerkannt wurde.
Ja. Und das trifft sozusagen auf etwas, was sozusagen, ohne dass ich das hätte benennen können, aber sozusagen in der Tiefe mit den Idealen der Postmoderne auch einhergeht. Aber sie eigentlich noch ihnen nicht mehr nur äußerlich ist, sozusagen. Also dieses, was wir vorhin beschrieben haben für die Postmoderne, sich für soziale Belange, für ökologische Belange und so weiter einzusetzen und einsetzen zu wollen. Und durch das, so wie du das gerade beschrieben hast, wird es plötzlich ganz.
Absolut.
Ja, weil man sich in diesem gemeinsamen Bewusstsein tatsächlich treffen kann. Und ich habe auch, während du gesprochen hast, Tom, gerade gemerkt, und aber überhaupt nichts von Individualität und Autonomie verliert. Und das finde ich auch so etwas unglaublich Faszinierendes, diese Möglichkeit, in dieser Tiefe zusammenzukommen und dadurch eigentlich die Autonomie meiner selbst, eines neuen meiner selbst, noch völlig gestärkt zu sehen.
Mhm. Ist das nicht phänomenal?
Weil absolut.
Ich kann mich genau darauf beziehen, was du meinst. Endo bringt es meines Erachtens so genial immer auf den Punkt, wenn er das so formuliert, dass es einfach eine tiefe spirituelle Erkenntnis ist, dass es nicht um mich geht, in meiner Individualität, aber dass es mich in meiner Identität radikal braucht, um das überhaupt halten zu können. Und zu sehen, dass es ist kein Zurück unter die Befreiung des Individuums, ganz und gar nicht, weil das befreite Individuum ist die Grundlage, um überhaupt auf diese Weise in einem tiefen Bewusstsein zusammenkommen zu können. Aber es ist auch kein Gefangenbleiben in dieser rein getrennten Individualität, sondern es ist diese Individualität angewandt auf den Prozess des Ganzen, in dem wir sind, nämlich den Prozess der Bewusstseinsentwicklung, der Prozess der Evolution des Universums. Selbst unsere Individualität ist ja Ausdruck davon und wir brauchen sie, um sie weiter gestalten zu können.
Ja, genau.
Ja, das ist auch total meine Erfahrung. Also so diese sozusagen, dass ich Situationen kenne, wo ich total spüre, dass diese Autonomie von mir gefragt ist und dass die ganz entscheidend sozusagen dazu beiträgt, eine Situation weiterzubringen oder Lösungen zu entwickeln oder Lösungen zu entwickeln oder etwas voranzubringen. Und das gibt plötzlich dann dem Leben ganz neuen Sinn.
So, jetzt bin ich natürlich in einem Gewissenskonflikt. Weil einerseits finde ich dieses Gespräch total spannend und möchte es noch weiterführen. Andererseits haben wir unsere Zeit schon mächtig überzogen. Und ich möchte doch zumindest am Schluss dieser Sendung noch die Möglichkeit geben, dass sich auch Hörer hier mit an dem Gespräch beteiligen können. Deswegen würde ich ganz gerne hier jetzt nochmal die Einwahlnummern durchgeben, unter denen man uns erreichen kann und mit denen man sich hier ins Gespräch einbringen kann. Aus dem deutschen Festnetz ist das 0234-543-9810, aus Österreich 0126-505-40, aus der Schweiz 044-595-9030, Zugangscode 92-54-32 und wie immer können Sie uns auch per E-Mail erreichen, E-Mail-Adresse, die uns hier erreicht, radio@enlightennext.org. Zusatzinformationen, die immer wieder wichtig ist, weil ich sie oft vergesse, die Telefone sind in der Grundschaltung stumm geschaltet, das heißt, Sie müssen dann Ihr Telefon mit der Stern-6-Tastenkombination so schalten, dass wir sie hören können, laut schalten, und können dann auch mit Stern-6 das wieder auch zurückschalten. Also mit Stern-6 können Sie Ihr Telefon laut und leise schalten, aber wenn Sie sich eingewählt haben, Stern-6, und dann können wir sie hören. Und ich freue mich, wenn wir den einen oder den anderen hier mit im Gespräch dabei haben und ich hoffe, dass die Leitungen schon offen sind.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, ich fand einen sehr schönen Satz, der da aufgetaucht war. Das war dieses Sein Ding durchziehen, weil sich das sehr mit so einem Kernlebensgefühl in der Postmoderne verbindet. Und ich fand es dann interessant, weil ihr dann auch die Spiritualität angesprochen habt, weil die Moderne ja mit so einem Satz angefangen hat, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und das war eine Zeit, wo eigentlich das, was man glaubt, bedroht war. Das war noch gar keine Freiheit dafür, weil es war durch Diktate vorgegeben. Und es ist interessant, dass dann in der Postmoderne diese Freiheit in einer Gesellschaft, wo jeder an sich selbst denkt und wo jeder sein Leben vor allem selbst gestaltet, dann aus diesem spirituellen Impuls eigentlich wie so einen privaten Blumentopf macht. Und das, was da drin steckt, dass das eigentlich einen Willen der Gestaltung eigentlich für die Kultur braucht. Und das fand ich, das ist was Sie angesprochen haben mit Ethik oder Moral. Das ist ja der Rahmen, dass man gemeinsam irgendwie verhandelt, was ist gut und was ist richtig. Und dass es genau daran in der Postmoderne gefehlt hat, tatsächlich eine visionäre Kraft für die Kultur zu entwickeln. Für den Einzelnen, der Einzelne kann quasi seine privaten Freiheiten endlos austoben. Aber es gibt keinen wirklich verbindlichen Kanon, wohin die Gesellschaft als Gesamtes oder die Kultur als Gesamtes hingeht.
Ja. Das ist mein Gott, sehr, sehr richtig beobachtet. Mhm. Daniela, wollt ihr noch was dazu sagen?
Das ist eigentlich das sozusagen, was die Sendung heißt ja auch Ausbruch aus der Kultur, sozusagen, was jetzt gefragt ist, da quasi dafür für Ansatzpunkte zu entwickeln.
Ja. Dazu habe ich auch noch eine E-Mail-Frage, die sich genau darauf bezieht. Da schreibt die Hörerin: Hallo ihr drei, ich frage mich angesichts des Titels der Sendung und auch eurer Beiträge, ob es um einen Ausbruch geht, Ausbrechen, Dagegensein, mangelnde Solidarität, Hyperindividualismus, all dies sind letztendlich der Haltung geschuldet, die das Transzendieren und Umarmen im Sinne eines King Wilbers nicht leben kann. Und das ist für mich ein Menschheitsthema, das für mich schon seit rund 4500 Jahre vor Christi begonnen hat und das durch die Aufklärung folgend seine Vertiefung gefunden hat, unter anderem den Verlust zu sehen, dass Freiheit immer eine Freiheit in Bezogenheit ist, dass Verantwortung immer eine soziale Bezogenheit ist. Wenn uns das nicht gelingt, zurückzugewinnen, werden wir immer wieder aus irgendetwas ausbrechen müssen. In diesem Sinne, herzliche Grüße.
Wow. Ja, ich glaube,
wenn ich das einigermaßen fassen kann, diese Frage, dann lautet die Antwort eigentlich, oder kann eine Antwort, könnte lauten, es geht eigentlich fast eher um ein Eintauchen, wenn Ausbruch eigentlich als Individualisierung gesehen wird, habe ich so gedacht, man könnte sagen, es ist ein Eintauchen in eine neue Kultur, die völlig geerdet ist in diesem Bewusstsein, in diesem einen Bewusstsein, das sich weiterentwickeln will und das einfach Schritt für Schritt vorwärts macht und schaut, wie es weitergeht.
Ja. Nee, das stimmt schon, es hat um ein Eintauchen zu tun und da hat die Hörerin auch vollkommen recht. Ich finde natürlich den Aspekt, den wir hier bewusst herausgehoben haben, nämlich des Ausbrechens, auch einen wichtigen Aspekt. Weil, um bei Ken Wilber zu bleiben, einer seiner bekanntesten Aussprüche ist ja der von Transcend and Include. Mhm. Also transzendieren und inkludieren. Um transzendieren ist natürlich eine Form des Ausbrechens. Und ich glaube, wenn wir etwas Neues umarmen wollen, in etwas Neues eintauchen wollen, ist es auch wichtig, sich zu vergegenwärtigen, aus welcher Begrenztheit man herausgehen muss, um überhaupt das Größere, die größere Dimension, die größere Perspektive umarmen zu können, wenn ich das mal so formulieren darf. Das heißt, es braucht den Blick auf beides, es braucht diesen Blick, und das ist ja der evolutionäre Blick, auf dieses größere Potenzial, und das haben wir auch, glaube ich, immer wieder angesprochen. Und es braucht auch den Blick aus der Begrenztheit, aus der man heraus muss, um in dieses Größere gehen zu können. Und ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, auch wie wir es versucht haben, jetzt in verschiedenen Punkten anzusprechen, zu sehen, wo diese Begrenztheiten liegen, um dann in eine andere Dimension gehen zu können.
Ja, genau. Und das ist auch, und so sind wir da sozusagen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen auch gefordert, um auszubrechen und um weiterzugehen. Das, was wir vorhin auch schon mal gesagt haben, es fordert auch, sozusagen wirklich mich intellektuell mit diesen Themen, mit Hintergründen und so weiter zu beschäftigen. Und es fordert auf der anderen Seite mich mit Tiefe und mit Spiritualität, also mit Meditation zum Beispiel oder andere Formen von Kontemplation zu beschäftigen. Und all diese Fähigkeiten, zu denen wir Menschen in der Lage sind, wirklich darin da einzubringen.
Schön. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Vielleicht ist noch jemand, der sich auch direkt per Telefon hier mit einbringen möchte. Jetzt wäre noch die Möglichkeit dazu. Und wie gesagt, mit Sterntext kann man das Telefon freischalten. Dann können wir Sie hören. Nicht der Fall sein soll, möchte ich noch eines der E-Mails vorlesen, das uns erreicht hat. Da schreibt wieder die Hörerin: Es ist so schön, in diesem Gespräch zu bemerken, wie sehr man die Kultur, in der man auch so stark drin ist, satt hat. Wie sehr gibt es eine Bassstimme in uns, die sagt, genug, wir drehen uns im Kreis. In meinem Leben war aber die Sehnsucht zum Neuen gar nicht deutlich zu hören, sondern es war konkret die Begegnung mit Schülern von Ender Cohen, was mich angezogen hat. Es ist nicht die eigentliche Kraft, die zum Ausbruch kommt, die Begegnung, egal ob konkret oder egal wie jetzt im Radio. Daniela, Marlene, was meint ihr?
Ja, dem kann ich nur zustimmen, dass es eben immer wieder Menschen gibt und ich auch verschiedenen Menschen in meinem Leben sozusagen begegnet bin, die diese Ausstrahlung hatten, sozusagen das Ganze umarmen zu wollen und davon Ausdruck sein zu wollen. Und das ist was, was einfach wirklich anspricht und ja, auch sehr motiviert.
Ja, genau. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch die eigene Bereitschaft oder Offenheit oder die eigene, dieser Drang zur Entwicklung und zum nächsten Schritt und auch zum Ausbruch, der ist wirklich auch Bestandteil, um überhaupt solche Begegnungen dann richtig aufnehmen und für sich übersetzen zu können in Veränderung, in Change.
Ja. Ich meine, es braucht auch einen eigenen Resonanzboden,
genau,
um überhaupt zu einem Veränderungsimpuls in Beziehung gehen zu können.
Ja.
Und das stimmt sicher auch. Und gleichzeitig, glaube ich, hat die Hörerin hier wirklich auch einen Nagel auf den Kopf getroffen, dass all das, was wir sprechen, letztendlich nur in menschlicher Begegnung passiert. Nirgendwo sonst. Mit sich selber und mit anderen.
Wo begegnen wir? Ja, eigentlich das Tolle ist, weil es zeigt, wozu wir Menschen in der Lage sein können.
Genau. Schön. Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank. Danke euch beiden, dass ihr hier zu diesem Gespräch mit dabei wart. Danke auch fürs Zuhören und einen schönen guten Abend hier aus Massachusetts.
Danke dir, Tom.
Danke.